Philosophen und Dichter lieben ja oft Orte fernab des Trubels. In Meersburg am Bodensee gibt es dafür gleich zwei ziemlich eindrucksvolle Beispiele. Da gibt es zum einen das Fürstenhäusle, das gehört dem Land Baden-Württemberg und ist jetzt heute ein Museum. Und dann gibt es noch einen zweiten Rückzugs- und Sehnsuchtsort. Und der ist seit 200 Jahren in privaten Händen. Trotz allem durfte unser Mitarbeiter Gerd Michalek einen Blick in die geschichtsträchtigen Räume werfen, exklusiv für den Sonntagsspaziergang.
An der Eingangstreppe des Glaserhäusles empfängt mich Gertrud Zender. Die weißhaarige, schlanke Dame im schwarzen Pulli bietet mir freundlich ein paar Filzpantoffeln an. Sie führt mich am Kachelofen vorbei, an ihren Schreibtisch mit dem herrlichen Seeblick. Dank der alten Türschlösser wirkt das schmale Haus auf Meersburgs Bergrücken wie ein kleines Schloss.
Für mich war das allererste merkwürdige Erlebnis hier, dass ich, als ich hier reinkam und ich hörte, jetzt mache ich das eben mal vor, ich hörte dieses Geräusch, das man nur hat mit diesen alten Klinken und alten Schlössern. Und das kannte ich von meinem Großvater, der auch in einem alten Fachwerkhaus gelebt hatte und bei dem wir so als kleine Kinder eben durch den Krieg auch dann länger waren. Und das war für mich sofort eine Art Vertrautheit. Und das Merkwürdige ist, ich empfinde das Haus als sehr beschützend und mir irgendwie entsprechend.
Und gleichzeitig ist Gertrud Zender dem Bodensee so nah. Dieses Gefühl verstärkt sich, als wir durch den Garten zur Terrasse gehen, direkt an die Kante zum steilen Weinberg.
Ja, und wenn Sie sich mal setzen, Sie sehen, Sie haben das Gefühl, Sie sind auf dem See. Das ist ganz eigenartig.
Von Einsamkeit hoch über dem See keine Spur. Da ist ja noch die Fähre, die Meersburg mit Konstanz verbindet.
Jetzt zum Beispiel die Fähre, die immer so hin und her fährt. Da sagte mein Mann, ja, das ist eigentlich wie ein Metronom. Das gibt so eine Art Verbindung zu den Menschen und zu dem Leben. Man steht auch drüber. Und trotzdem hat man doch Kontakt. Ich meine, wenn die Fähre nicht wäre, wäre es schon wieder anders. Ist komisch. Nun hat das Glaserhäusle immer für die Künstler eine Faszination gehabt. Wenn heute Komponistenfreunde kommen oder so, und die sagen, uns fällt hier immer was ein sofort, wenn man hier ist.
Die Weite des Blicks und der Bodensee zaubern Gertrud Zender auch nach 44 Jahren immer noch ein Lächeln ins Gesicht.
Es ist wirklich ein Traum, wenn man hier immer leben darf auch. So in der Gegenwart des Sees und diese vielen Veränderungen durch das Licht. Man kann das schwer beschreiben. Es ist eine Weite erstmal. Ich mache abends den Klappladen im Schlafzimmer zu, weil der Mond kann dermaßen hell sein, auch heute Nacht, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, war eine ganz klare Nacht, weil hier eben diese große, weite Fläche ist, wo kein Licht ist, wo kein Haus sein kann.
Vielleicht ist das Glaserhäusle eine Art Kraftquelle, wenn doch seine Wände erzählen könnten, aus dem Leben der Vorbesitzer. Gertrud Zender, Witwe des Dirigenten und Komponisten Hans Zender, hatte das kleine Haus im Jahr 1980 gemeinsam mit ihrem Ehemann entdeckt. Sofort waren sie hingerissen und kauften es von einer Hamburger Rezitatorin, die es wiederum vom damaligen Stadtpfarrer von Meersburg erworben hatte. Davor lebte im Glaserhäusle 14 Jahre lang das Philosophen- und Schriftsteller-Ehepaar Fritz und Hedwig Mautner.
Er war vorher so eine Berühmtheit wie Reichanitzky in Berlin, ist auch gefürchtet. Also er wollte sich konzentrieren auf seine Sprachphilosophie und hat hier seine Hauptwerke geschrieben bis zu seinem Tod 23. Der Stadtpfarrer des Ortes, der hat sich etwas angefreundet mit Frau Mautner, da war ein sehr gebildeter Herr. Der hat ihr dann aufgrund einer Rentenbasis, nennt man das, glaube ich, hat er das Haus erworben schon 1927. Und er hat dafür gesorgt, dass in diesen Wirren da, ja, es waren hier auch Juden versteckt. Frau Mautner ist 45 bei Kriegsende erst gestorben, dass sie hier überleben konnte.
Ur- Ursprünglich vor rund 200 Jahren gehörte das Häuschen dem Glaser von Meersburg, daher auch sein Name. Der betrieb hier eine Weinschenke, die die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff öfters mit ihrem jungen Freund Levin Schücking, einem Literaturagenten, besuchte. Das inspirierte sie zu dem berühmten Gedicht
»Die Schenke am See« an Levin Schücking. »Ist's nicht ein heiterer Ort, mein junger Freund? Das kleine Haus, das schier vom Hange gleitet, wo so possierlich uns der Wirt erscheint, so übermächtig sich die Landschaft breitet?«
Doch vorneweg sei gesagt, die Droste hat hier im Glaserhäusle nur den Wein und die tolle Aussicht genossen und dabei ihre Gedanken schweifen lassen. Sie entdeckte ihren ganz individuellen Rückzugsort, gut einen Kilometer entfernt, ebenfalls auf einem Weinberg, im Jahre 1843. Berichtet Birgit Rückert, Leiterin der Schlossverwaltung Salem.
Und dann stand tatsächlich dieses sogenannte Fürstenhäuschen und vor allen Dingen die Weingärten rechts und links davon standen zum Verkauf. Und in einer Auktion hat sie das für nur 400 Taler erworben. Also man hat versucht, das umzurechnen, das werden um die 12.000 Euro. Und das ist ein Schnäppchen hier für diese. Und das Anliegen war tatsächlich, dass sie Geld erwirtschaftet mit dem Verkauf der Weintrauben, also zur Weinherstellung. Und das hat sie wohl auch erzielt gleich schon im ersten Jahr.
Das hellrote kleine Haus, das bereits um etwa 1600 erbaut wurde, steht noch heute auf einer Anhöhe in unmittelbarer Nähe zum Meersburger Ortskern. Sein Hauptzweck war für die Dichterin jedoch nicht die Weinernte. Annette von Droste-Hülshoff stellte ihren Schreibtisch und auch ein Klavier, an dem sie komponierte, ins Fürstenhäusle. Dort hatte sie ihre Schreibstube, ihr Schlafzimmer und noch abgetrennt durch einen Vorhang einen Bereich für ihre Kammerzofe.
Dann hat man angestellt, ja, es musste ja irgendwie bewacht werden, man brauchte doch auch männlichen Schutz. Und dann hat man überlegt, ins Dachgeschoss nochmal einen Knecht unterzubringen. Der konnte sich da gar nicht mehr richtig bewegen, der konnte da in diesem Dachgeschoss überhaupt nicht aufrecht stehen.
Die räumliche Enge, das Schlafzimmer misst kaum 6 Quadratmeter, hinderte die Dichterin keineswegs am Gedankenflug. Im Gegenteil, das kleine Haus und seine Traumlage beflügelten ihre Ideen. Sie trat in einen Dichterwettstreit mit dem Freund Levin Schücking und schaffte es über Monate, täglich ein Gedicht zu schreiben.
Sie war doch ein bisschen weg von der Burg, von ihrem Schwager, von ihrer Schwester, von ihrer Familie und hatte hier einen Rückzugsort als Möwennest, Schwalbennest und Dachshöhle. Sie beschreibt eben auch dieses Gebäude hier von unten, das ist jetzt dieser Raum, führt eine Wendeltreppe und Falltür in den oberen Stock, meine eigentliche Dachshöhle oder Schwalbennest.
Als Inspirationsquelle besaß das Häuschen ähnliche Qualitäten wie das nahegelegene Glaserhäusle. Es heißt, bei klarer Wetterlage reiche der Blick sogar bis zu den alpinen Giganten Eiger, Mönch und Jungfrau im Berner Oberland.
Die Aussicht hier ist fast zu schön. Ja. Sie genießt die wunderbare Aussicht, sagt aber gleichzeitig, das ist ihr unangenehm, weil von hier aus könne man ja den Bürgern der Stadt Meersburg tatsächlich in die Zimmer schauen. Jetzt, wenn man weiß, dass sie ja sehr kurzsichtig war, dann muss man sich fragen, wie hat sie das angestellt? Und da weiß man ja auch, sie hatte ein Fernrohr. Und mit diesem Fernrohr hat sie nicht nur die Landschaft eben sich angeschaut, offensichtlich hat sie auch gelegentlich mal einen der Bürger hier spazieren gehen sehen, wie auch immer.
Doch sehr lange konnte Droste-Hülshoff ihre Dachshöhle nicht genießen. Sie kränkelte oft, hielt sich dann im Umkreis ihrer Schwester und deren Familie in der Burg Meersburg auf, wo sie schließlich am 24. Mai 1848, 51 Jahre alt, auch verstarb. Danach ging das Fürstenhäusle in den Besitz ihrer Schwester und ihrer beiden Nichten über. Es entstand ein länglicher Anbau zum historischen Gebäude. Dort wurde 1923 ein Droste-Museum mit Gedenkstücken der berühmten Dichterin eingerichtet. 1962 verkauften die letzten Nachfahren der Dichterin das Haus samt Inventar an das Land Baden-Württemberg. Inzwischen wurde bekannt, dass sich bereits vor der Geburt der Dichterin eine dunkle Familiengeschichte abspielte zwischen Drostes Vorfahren und den Fuggern, den Erbauern des Fürstenhäusles. Dazu Birgit Rückert.
Es ist überliefert, 1725, ein Vorfahr von ihr war auf Kavalierstour in Italien, wie es Adlige ja im 18. Jahrhundert unternommen haben. Und er kam dort angeblich auf dem Petersplatz mit einem Nachfahren der Fugger, die ja auch hier Fürstbischöfe waren, in Kontakt. Und durch eine Eheverletzung kam es zum Duell Und der Vorfahr von Annette von Droste-Hülshoff hat den Fugger dann aus Versehen in Notwehr erstochen.
Höchstwahrscheinlich hat die Dichterin bei ihrem Hauskauf von dem tödlichen Unfall von 1725 gar nichts gewusst. Insofern hatte das kleine Haus im Weinberg keine negative Aura und blieb ganz ungetrübt ihr geliebter Rückzugsort.
Mein Kollege Gerd Michalek hat sich ganz besondere Orte am Bodensee angeschaut.